Damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. Ich setze die feste Hoffnung auf ihn. Er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Das, was Paulus von sich selbst 1000 Jahre später schrieb, hat David am lebendigen Leib auch erlebt. Er hat es in Psalmen ausgedrückt, Paulus in diesem Brief an den Korinthern. Wir haben gerade hinter uns die Geschichte mit den Zephitern. Sie verraten David beim Saul, die werden es nochmals tun, aber das werden wir nicht mehr behandeln. David weicht jetzt mit seiner Truppe aus. Er verlässt also die Wildnis Ziph, wo er sich aufgehalten hat. Und da hat sich dann begeben in der Wildnis Maon. Also das sind Flüsse hier. Hier, das ist der Grenzfluss. Dieser hier, der Hever. Ja. Also zwischen der Argot und der Hever, das ist die Wildnis Ziph, und zwischen der Wildnis Hever und Mishma, das ist die Wildnis Maon. Eigentlich nein, bis zu Zelim, Wildnis Maon. Und später wird David ein reichen Landbesitzer in Maon ein Gruß schicken und um Hilfe bitten, aber das liegt außerhalb von unserem Betrachtungsbereich. Er ist also von den Zephitern verraten. Mit knapper Not kommt er davon, denn Saul muss zurück, um die Philister aus dem Land zu vertreiben. David weiß, er wird wieder kommen. Also er weicht mit seinen Leuten hinunter 400 Meter unter dem Meeresspiegel nach Engedi, gerade knapp oberhalb vom Toten Meer. Engedi, nach diesen Bergziegen genannt, von der Trennungsfeld aus, wo eben er mit knapper Not davon gekommen ist, zog David in die schwer zugänglichen Berge bei Engedi zurück. Und die sind wirklich schwer zugänglich, wenn man dort wandert und so. Man merkt schon, da gibt es viele Verstecke. En, hebräisch ein, E-I-N, ein, bedeutet Quelle, Gedi, Bergziege. Es gibt viele Bergziegen, auch heute noch dort bei diesen Quellen. Das ist ein wunderschöner Ort. Und da kann David ein bisschen ausruhen. Und ich setze mich so ein bisschen in die Sandalen von den Frauen und Kindern. Ja, oh, die Kinder, die können planschen hier. Das sind überall so Teiche und so, frische Quellenwasser. Sehr schön. Die Frauen können die Kleider wieder waschen, so richtig anständig. Man muss sich vorstellen, da in der Wüste unterwegs, in der Wildnis, da der Staub, der Sand, ja, da kann man wieder waschen, kann sich erfrischen. Aber Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei Engedi. Diese schleimige Typen wieder. Wahrscheinlich diese Zephiter, kann mir gut vorstellen. Ja. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen. Also das sind jetzt andere Tiere, diese Gedi, das sind Ziegen, ja. Endlich östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhurden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um sein Notdurft zu verrichten. Nun, um das zu tun, muss er sein Obergewand abnehmen. Das wird er dann so ein bisschen auf die Seite legen, zieht er die Untergewand hoch und hockt hinunter, um sein Geschäft zu machen. Wenn er wüsste, wie viele Augen seinen bloßen Hintern angeschaut haben, ja? Denn hinter in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Ob alle 600 wissen wir nicht, ja. Die werden ihre Witze gerissen haben untereinander im Flüsterton, aber einige flüstern ihm zu, Heute ist der Tag, von dem der Ewige zu dir gesagt hat, ich gebe deine Feinde in deine Hand. Du kannst mit ihm tun, was du willst. Die sehen das als eine Erhöhung von Gebet irgendwie, ja, und Verheißung und so. Aber David lässt sich nicht beirren. Die Höhlen dort gibt es auch heute. Wir wissen natürlich nicht, welche es war. Es sind viele. Einige sind eingestürzt. Es ist ein sehr zerbröckliches Gestein. Kalk und auch viel Nagelfluh. Und währenddem Saul hinausschaut, währenddem er sein Geschäft machte, stand David auf, schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab, das, was er bestimmt auf den Boden hingelegt hat. Hinterher schlug ihm aber das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Ewige bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Ewigen, denn das ist und bleibt er. Die Männer werden natürlich gedacht haben, als er nach vorn schlich, er wird ihn jetzt umlegen. Und einige werden recht enttäuscht gewesen sein. Und als er zurückkam, kann ich mir vorstellen, was ich mache. Denk an unsere Frauen und Kinder. Irgendwann fallen die auch in seine Hände. Geht's noch? Aber David sagt, nein, das kann ich nicht tun. Hier haben wir den Gottesfurcht. Diesen Mann hat ihn schon sehr viel Leid zugefügt. Hat seine Frau einem anderen Mann gegeben. Und so weiter und so fort. Aber der Gottesfurcht. Er wies seine Männer zurück, die eben selber die Sache in die Hand nehmen wollten, verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Der muss eine innere Autorität gehabt haben, diesen David, obwohl er, wie gesagt, er ist hier wahrscheinlich keine 20 Jahre alt oder knapp über 20. Ja. Saul wird wohl gar nicht gewusst haben dort, was ihm beinahe geschehen ist. Erst als er draußen war. Und übrigens, ich verstehe die Künstler nicht. Die lesen die Bibel nicht. Stimmt überhaupt nicht, dieses Bild hier. In eine weit verbreitete Kinderbibel. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König! Saul, erschrocken, drehte sich um. Und David, wohlgemerkt in sicherer Entfernung, warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stützen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hätte der Ewige dich in meine Hand gegeben. Die Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Ewigen. Saul natürlich total erschrocken. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Ah, der Heuchler, hey. Und er brach ein lautes Weinen aus. Das sind so Leute, die Buße tun, das ist gar keine echte Buße. Ja, werden vom Gefühlen übermannt, aber bei nächstbester Gelegenheit will er David wieder umbringen. Das ist nur eine vorübergehende Sache. Dann sagte zu David, wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Er hat sich mit eigenem Mund verurteilt eigentlich. Ja. Dann kehrt er Saul nach Hause zurück. Aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in ihr Bergversteck. Welche, wissen wir nicht, das sind mehrere dort, ja. Er geht von Gedi immer hinauf, weil in Gedi ist weit unten, ja. Ich aber, ich will singen deiner Macht und morgen jubeln deiner Gnade. Denn du warst meine Burg und Zuflucht mir am Tag der Not. Das hat er damals geschrieben, besungen, als Saul ihn umbringen wollte, wo er noch, ja, Michael als Frau hatte. Aber In dieser Situation, ich kann mir vorstellen, dass er manche seine Lieder wieder sang, ja. Und es würde auf jeden Fall hier hinpassen. Gott, höre mein Gebet und lausch den Worten meines Mundes, denn Fremde stehen wider mich und Dreiste wollen mir ans Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Sieh, Gott wird Helfer mir, der Herr erhält mein Leben. Um diese Zeit starb Samuel. Ganz Israel versammelte sich und hielt die Totenklage für ihn. Wie gern wäre David hingegangen. Aber das wäre sein Selbstmord gewesen. Er kann nicht hin. Und ich kann euch sagen, so etwas für Juden, das bedeutet sehr viel. Also ich habe einen Freund, der arbeitet unermüdlich, um die verschollene Gräber für manche von Israels gefallenen Soldaten auffindig zu machen. Das ganze Team, die forschen danach jahrelang. Und wenn man einmal ein Grab findet, das gibt Schlagzeilen in den führenden Zeitungen. So wichtig ist das. Ja, die Begleitung von den Toten, der anständige Begräbnis und so weiter. Das steckt ihnen in den Knochen. David darf nicht hin. David zog sich damals weit nach Süden in die Wildnis Paran zurück. Wieder eine Satellitenaufnahme, diesmal wird vom Norden nach Süden fotografiert. Bis jetzt waren wir im Stammesgebiet vom Juda. Da haben wir zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer, das knapp rechts vom Bild ist, die Bewegung von David verfolgt. Aber jetzt geht David weit, weit nach Süden in die Wildnis Paran. Und wo David hinging, da gehe ich auch. Ich habe überlegt, es wird nichts in der Bibel gesagt. Ich habe mich auch in der Wildnis allein zurückgezogen, dort in der Paran. Einfach darüber nachzudenken, warum ist David so weit nach Süden gegangen, außerhalb von seinem eigenen Königreich. Ja? Es ist schon ein sehr geschichtsträchtiges Gebiet. Meine, das Volk Israel hat dort gelagert, auf dem Weg von Ägypten. Ja? 40 Jahre lang sind sie unter anderem sehr viel in der Wildnis Paran. Da sind auch Ausgrabungen gemacht worden und man findet manche alte Lagerplätze mit, ja, wo man merkt, ja, hier war ein großes Volk unterwegs. Aber ich denke nicht, dass David dorthin gegangen ist wegen der Geschichte, wobei ihm das nicht natürlich unerkannt geblieben wäre. Ich denke, er hat einfach einmal viel zu viel. Ich meine, der ganze Schock, er verliert seine Frau, wird an einem anderen Mann verheiratet. Da kann sich nur vorstellen, was der andere Mann mit seiner Frau treibt und so. Und dann diese Jahre auf der Flucht. Die ganze Bande von Desperados. Die Verantwortung für die Frau und die Kinder und immer wieder knapp entkommen. Eigentlich hätte er Saul umbringen sollen, hat es aber nicht gemacht. Ist das richtig? Doch, es ist richtig, aber irgendwie. Ich glaube, er zieht sich ziemlich in der Einsamkeit zurück. Es wird nicht berichtet, dass seine Männer mit dabei waren. Bestimmt eine kleine Leibgarde, aber ich denke weitgehend allein. Warum, o Ewiger, stehst du ferne? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Ich habe immer auf dich vertraut, aber wo bist du jetzt? Und jetzt ist Saul Samuel tot. wen habe ich noch? Ah, diese Meute um mich, ja, sind einige Getreuen, aber die kann ich auch nicht so ganz trauen. Beim Übermut des Bösen, der den Armen hetzt. Oh Gott, wo bist du? Aber dort in der Einsamkeit hat er scheinbar langsam wieder Kraft auftanken können. Am Abend kehrt weinend zum Übernachten ein. Ist ein gutes Bild. Aber am Morgen ist Jubel da. Und er wird wohl, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, trotz allen seinen Verfehlungen, er wird wohl irgendwann mal Mut, Zuversicht, Kraft wieder aufgetankt haben. Und dann kehrt er zurück nach Juda, sein Heimatstamm. Aber er weiß, er wird nicht nur König über Juda, sondern auch über Benjamin, Ephraim, Manasse, Ruben, Gad, Issachar, Ascher, Zebulon, Naphtali und dann über ganz Juda und Israel. Sein Platz ist dort, nicht irgendwo in der Abgeschiedenheit. Und er kehrt mutig zurück, um den Dienst zu tun, den Gott für ihn vorbereitet hat. Aber eben, das ist eine andere Geschichte. Und vielleicht habt ihr einmal die Gelegenheit, den Vortrag zu sehen, ein Mafia-Boss wird König. Da wird es noch bunter zu und her geben mit David. Ich meine, bis hierhin kann man sagen, ja, in der Not musste er Raubzüge organisieren. Ja. Aber dann geht er zu den Philistern hinüber. Und der Philisterkönig gibt ihnen eine ganze Stadt in beste landwirtschaftliche Lage, wo man Getreide anpflanzen könnte, aber auch Viehbetrieb treiben. Also das Beste von beiden Welten. Und was macht David? Er geht weiter auf Raubzüge. Legt ganze Dörfer um, schneidet die Menschen die Kehle durch, dass keiner ihn verpetzt. Und nicht im Auftrag Gottes, sondern um sich einzuschleimen bei einem erklärten Feind Gottes. Es wird noch viel bunter kommen. Er presst reiche Grundbesitzer. Und wenn sie nicht spuren, will er sie umlegen. Das ist das, was der Mafia macht. Aber er hat nicht das Herz eines Mafia-Bosses. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der am Lernen war. Übrigens, wenn Sie Interesse hätten, darüber, bei den kostenlosen Schriften, gibt es ein weißes Blatt, das sind alle Vorträge, die demnächst organisiert sind, wo und wann und was aufgelistet. Vielleicht gibt es etwas in eurer Nähe. Dann gibt es ein gelbes Blatt. Das sind alle meine 30 Themen aufgelistet. Und auf der Rückseite E-Mail-Adresse, Telefon und so. Vielleicht könntet ihr das anregen, in eurer Gemeinde so einen Vortrag zu machen. Einer, ja, Dir-Vortrag, PowerPoint. Denn ihr werdet das auch heute Abend sehen, wer meine Vorträge nicht kennt. In einer Zeit, wo die Evolutionslehre als absolut selbstverständlich gelehrt wird, ist es wichtig, dass junge Menschen konfrontiert werden, nicht nur junge Menschen, konfrontiert werden mit der biblischen Schöpfungslehre. Und das ist auch wissenschaftlich vertretbar. Ich habe gerade von einem Mann gehört, der gerade durch solche Vorträge zum Glauben gekommen ist. Erst vor kurzem, erst vor einigen Monaten, hat sein Zeugnis aufgeschrieben. Die Evolutionslehre, das war immer für ihn ein großes Problem. Seine Frau war schon gläubig, aber er dachte, nein, man kann das alles naturwissenschaftlich erklären, es braucht keinen Gott. Aber seine Frau hat zuerst einfach zufällig ein paar Bücher herumliegen lassen zu Hause, bewusst zufällig, hat angefangen zu lesen. Dann hat sie mal gefragt, ja, ob er Interesse hätte an einem Vortrag. Es gäbe einen Typ, sie wäre mit ihm in Israel gewesen und es wäre sehr interessant und er würde auch über Evolution reden und so. Boah, kommt mal mit. Und jetzt, nach einigen Monaten, ist er zum Glauben gekommen. Und immer wieder höre ich auch von Eltern, deren jungen Leuten durch die Schulbildung verunsichert sind im Glauben und wieder festen Boden unter den Fuß bekommen. Oder Leute, die sagen, ja, David, Goliath, ist eine Märchengeschichte. Aber wenn man sieht, was man ausgräbt und wie man mit der Bibel an der einen Hand und Karte an der anderen präzise das alles folgen kann, dann wirkt das oft bei vielen Leuten sehr vertrauensbringend. Und so, wenn ihr mir behilflich sein könnt, ich habe noch viele offene Termine dieses Jahr, dann nehmen Sie ein gelbes Blatt mit und vielleicht ist der eine oder andere Gemeinde auch bereit. Es braucht Mut für eine Gemeinde heute, zu der Schöpfungslehre zu stehen, denn sie explodieren sich. Wir leben in einer Zeit, wo sehr scharf geschossen wird. Aber ich bin dankbar für jede Gruppe, die bereit ist, es werden immer weniger, die bereit ist, einfach ganz mutig, nicht nur zu Jesus Christus zu stehen, sondern zur ganzen Heiligen Schrift. Denn das, was im ersten Buch Mose anfängt, gipfelt in Jesus Christus. Und wenn der Anfang nicht stimmt, dann brauchen wir überhaupt keinen Jesus. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hat, keinen Adam gegeben hat, dann wer braucht einen Retter? Das hängt alles zusammen. Okay, wir sind jetzt zum Schluss gekommen.